weil der amerikanische Präsident so wenig berechenbar agiert. Mit dem Aussetzen der Zölle scheinen auch die verbalen Attacken erstmal zu pausieren, der EU gegenüber. Tobias Mürk hat die Nachrichten.
US-Präsident Trump hat die Ankündigungen der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Laura Jahnke.
Die EU sei zu Vergeltungsmaßnahmen bereit gewesen, habe sich aber anders als China entschieden, sich zurückzuhalten. Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle verhandeln. Eine Chance geben.
Die USA dürfen Truppen am Panama-Kanal stationieren. Das sieht ein neues Abkommen zwischen beiden Ländern vor. Laut Panama ermöglicht es den US-Streitkräften, Schulungen, aber auch militärische Übungen rund um den Kanal abzuhalten. Richtige Militärstützpunkte sind aber weiter ausgeschlossen. US-Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten wiederholt damit gedroht, dass die USA wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen. SPD-Chef Klingbeil erwartet, dass unter der neuen Bundesregierung mehr Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden als unter der Ampelkoalition. Er sagte der Bild-Zeitung, dass es mehr Grenzkontrollen geben werde und damit auch mehr Zurückweisungen. CDU-Chef Merz und er seien sich einig, dass das in Abstimmung mit den europäischen Partnern passiere, so Klingbeil. Die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich dagegen skeptisch. Der Vizevorsitzende Hüber sagte den Funke-Zeitungen, durch dauerhafte Grenzkontrollen könnten die Flüchtlingszahlen, so wörtlich, nicht überdeutlich reduziert werden. Laut Hüber ist es auch fraglich, ob die geplante Zurückweisung von Asylantragstellern an der Grenze völker- und europarechtlich überhaupt zulässig ist. Kriminelle Banden erbeuten über Scheinfirmen jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. Sophie Goldau, RBB 24 Recherche.
Nach Recherchen des RBB melden die Täter Scheinbeschäftigte bei Krankenkassen an, ohne dafür Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten. Auf diese Weise erschleichen sich die Arbeitgeber und Arbeitnehmer unrechtmäßig Ansprüche auf Sozialleistungen. Beantragt werden unter anderem Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall oder medizinische Behandlungen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen fordert deshalb einen intensiveren Informationsaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern. So soll der Missbrauch künftig effektiver bekämpft werden. Bislang verhinderten gesetzliche Hürden einen effektiven Abgleich zwischen Krankenkassen, Jobcentern und Rentenversicherung. Die Scheinfirmen existieren oft nur auf dem Papier und werden häufig von sogenannten Strohmännern aus Osteuropa geführt.
Die marode Ringbahnbrücke an der A100 in Berlin wird ab heute abgerissen. Nach Angaben der Autobahngesellschaft fangen die Arbeiten am Mittag an. Sie dauern voraussichtlich bis zum 25. April. Drei Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Der Abschnitt unter der Brücke ist im Moment unterbrochen. Die Brücke ist seit Mitte März gesperrt. Sie soll nach dem Abriss neu aufgebaut werden. Die Einzelheiten sind noch unklar. In New York sind bei einem Hubschrauberabsturz 6 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Bürgermeisters ist der Helikopter kopfüber in den Hudson River gestürzt. Vorher soll sich der Hauptrotor gelöst haben. Es handelte sich demnach um einen Rundflug über die Stadt für Touristen. In dem Hubschrauber saßen eine 5-köpfige Familie sowie der Pilot. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, sind unter den Toten der CEO von Siemens in Spanien, Escobar, dessen Frau und seine 3 Kinder. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Die Hessen kamen im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Aktuell sind es in Berlin-Steglitz 6 Grad und in Adlershof 7, in Brandenburg zwischen 6 in Potsdam und 8 Grad in Westensee. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlich mit Sonne, 17 bis 20 Grad, Sonntag mehr Wolken als Sonne sowie Schauer und Gewitter, bis 24 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht im Studio. Ich grüße Sie. Die Abhängigkeit von China zu reduzieren, das war das Ziel der Ampelregierung. Jetzt aber, nicht zuletzt durch die Zollpolitik der USA gegenüber der EU, erscheint China in einem anderen Licht und wirbt auch offen um mehr Zusammenarbeit mit der EU und Deutschland. Allerdings waren Ökonomen und die deutsche Politik reagiert bislang zurückhaltend. Warum? Das erklärt Ruth Kirchner aus unserem Hauptstadtstudio.
Erst US-Zölle und EU-Gegenzölle, dann doch wieder Aufschub. Die Beziehungen mit den Vereinigten Staaten sind zunehmend unberechenbar. Deutschlands zweitgrößter Handelspartner China hingegen stellt sich seit Monaten als Hort der Verlässlichkeit dar. Zuletzt Ende März bei einem hochrangigen Treffen in Peking, an dem auch deutsche Spitzenmanager teilnahmen. China, sagte Ministerpräsident Li Qiang, stehe auf der richtigen Seite der Geschichte, setze sich ein für Globalisierung, Stabilität und Sicherheit. China, der bessere Handelspartner? Auch aus Brüssel kommen deutlich China-freundlichere Töne als in der Vergangenheit. Selbst EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine scharfe Peking-Kritikerin, spricht neuerdings davon, die Beziehungen zu China wieder zu vertiefen und den Handel auszubauen. Doch Ökonomen in Deutschland sind skeptisch.
Ich glaube, jetzt sich wieder China zu öffnen, wäre der falsche Weg,
sagt Thorsten Schmidt vom RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.
Man sollte nicht den Fehler machen, jetzt von einer Abhängigkeit in die nächste zu kommen und dass China bereit ist, zum Beispiel die seltenen Erden oder andere kritische Rohstoffe auch strategisch einzusetzen, hat sich ja jetzt auch in diesem Konflikt wenigstens angedeutet. Also das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube, man muss auch jetzt europäischer denken, strategisch, um diese Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen zum Beispiel zu reduzieren.
Worauf der Ökonom anspielt, als Antwort auf die Superzölle aus den USA hat China nicht nur Gegenzölle erlassen, sondern auch den Export von seltenen Erden eingeschränkt. In einem Konflikt zwischen China und der EU könnte den Europäern Ähnliches drohen. Seit Jahren gibt es zudem massive Kritik auch an anderen Handelspraktiken der chinesischen Seite. China schottet seinen Markt in vielen Bereichen weiterhin ab, kauft immer weniger Produkte in Deutschland, subventioniert Industrien und exportiert seine Überkapazitäten auch nach Europa. Das könnte sich jetzt noch verschärfen, warnt Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut in München.
Wenn Sie Ihre vielen, vielen Produkte nicht mehr in den USA verkaufen können, dann werden Sie sie vermutlich bei uns anbieten. Autos, die ich jetzt nicht mehr in den USA verkaufen kann als chinesischer Produzent, dann leite ich sie eben um und verkaufe sie in Deutschland. Und der Wettbewerb wird hier noch härter. Das ist vielleicht kurzfristig für die Konsumenten ganz gut, weil die Autos dann noch günstiger werden. Aber es ist natürlich ein Problem für die hiesigen Hersteller.
Statt auf die Charmoffensive der chinesischen Führung einzugehen, sollten sich deutsche Unternehmer eher breiter aufstellen, sagt auch Nicolas Tsipelius, China-Experte der CDU-Bundestagsfraktion. Also verstärkt neue Märkte in Asien und Südamerika erschließen, das Risiko im China-Geschäft verringern.
Man sagt immer so schön, die Eier in mehrere Nester verteilen. Ich glaube, das muss langfristig der Weg sein, auch wenn er anstrengender ist, etwas härter ist, ist es strategisch sicherlich die klügere Variante.
Union und SPD wollen einseitige Abhängigkeiten von China weiter abbauen. So steht es im Koalitionsvertrag. Gleichzeitig will die künftige Bundesregierung die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik ausbauen, wo dies im deutschen und europäischen Interesse liegt. Das lässt für die Zukunft alles offen, denn man weiß ja nie, was Donald Trump vielleicht noch so einfällt.
Hauptstadtkorrespondentin Ruth Kirchner war das. Nachdem sich gestern die sogenannte Koalition der Willigen in Brüssel getroffen hat, stimmt sich heute die Ukraine-Kontaktgruppe ab. Dabei geht's um aktuelle Hilfe für die Ukraine. Erwartet werden Vertreter von rund 50 Nationen. Die zentrale Frage bleibt dabei, welche Rolle die USA noch spielen. Aus Brüssel dazu unsere Korrespondentin Sabrina Fritz.
Koalition der Willigen, NATO-Ukraine-Rat, Rammstein-Format. Nicht jeder hat noch den Überblick, welche Unterstützungsformate es mittlerweile für die Ukraine gibt und wie sie sich unterscheiden. Heute trifft sich die sogenannte NATO-Kontakt-Ukraine-Gruppe. In ihr haben sich 57 Mitgliedstaaten zusammengeschlossen, mit dem Ziel, die Waffenlieferungen für die Ukraine und das Training der Soldaten zu koordinieren. Während es also bei der Koalition der Willigen eher um die Aufgaben nach einem möglichen Waffenstillstand geht, blickt die Kontaktgruppe heute auf den aktuellen Frontverlauf. Und von dort gibt es wenig Erfreuliches zu berichten, wie der britische Verteidigungsminister John Healey in Brüssel feststellte. And the daily reality for millions of Ukrainians. Der Alltag von Millionen Ukrainern besteht aus Drohnenangriffen, Raketenangriffen, brutalen Kämpfen an der Front. Wir müssen mehr Druck auf Putin ausüben, diesen Krieg zu beenden. Aber wie? Moskau sendet keine Signale aus, dass es Interesse an einem Ende der Kämpfe hat. Das musste auch der amerikanische Präsident Trump erfahren. Eine schnelle Lösung ist jedenfalls nicht in Sicht. Deshalb wird sich die Ukraine-Kontaktgruppe heute mit weiterer Unterstützung für das Land beschäftigen. Ein Bereich ist Training und Ausbildung der Soldaten, ein anderer Geld- und Militärlieferungen. Eine dringende Nachfrage der Ukraine soll bald erfüllt werden. Präsident Zelensky braucht 2 Millionen Stück Artilleriemunition im Wert von rund 5 Milliarden Euro. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, hat an die Länder appelliert, dafür Geld zu geben. Im Lauf des Jahres soll das Hilfspaket fertig gepackt sein, so Kallas.
We are able to do this, 2 million rounds in a short term, and that is important. That is what Ukraine needs.
Schweden und Frankreich haben weitere Milliardenhilfen zugesagt. Aus Deutschland werden in diesem Jahr auf jeden Fall noch 3 Milliarden Euro erwartet. Und auch im neuen Koalitionsvertrag steht, dass die Hilfe für die Ukraine zuverlässig weiter erfolgen soll. Das Problem ist, dass die Ukraine nicht weiß, wie lange sie sich auf die Hilfe aus den USA verlassen kann, dem größten Einzelunterstützer des Landes. Vor allem Geheimdienstinformationen, Luftabwehrsysteme und die Verbindungen dank der Starlink-Satelliten sind unersetzlich. Auch dies wird heute bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Dass die Amerikaner an Einfluss in der Ukraine verlieren, zeigt auch der Name. Die NATO-Ukraine-Kontaktgruppe hieß früher Rammstein-Format, weil man sich immer unter der Leitung der Amerikaner auf dem US-Militärstützpunkt in Rammstein in Rheinland-Pfalz getroffen hat. Doch die NATO hat den Amerikanern diese Leitung entzogen. Das heutige Treffen wird vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius und dem britischen Verteidigungsminister Healey geleitet.
Aus Brüssel war das unsere Korrespondentin Sabrina Fritz. 6:12 die Zeit jetzt. In Berlin soll es Wahlpannen wie die bei der Wahl zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus von 21 nicht mehr geben. So wenige Stimmzettel gab es da ja, lange Schlangen vor den Wahllokalen, am Ende sogar die komplette Wahlwiederholung. Das Abgeordnetenhaus hat als Konsequenz aus der Pannenwahl lange gerungen und jetzt ein neues Landeswahlgesetz beschlossen. Damit bekommt der Landeswahlleiter deutlich mehr Kompetenzen. Angela Ulrich aus der RBB 24 Landespolitik.
Stefan Bröchler lächelt. Als großen Zampano sieht sich Berlins Landeswahlleiter zwar weiterhin nicht, aber mehr Macht zu haben ist trotzdem gut, meint Bröchler.
Ich bin kein Sonnenkönig nach der neuen Gesetzeslage, aber ich bin eben auch kein König ohne Land mehr. Ich verstehe mich eher sozusagen als ein Überzeuger, aber es ist für mich eben auch wichtig, ich sag mal, die Rute im Fenster zu haben.
Die Rute im Fenster soll heißen, Bröchler kann mit dem neuen Landeswahlgesetz gegenüber den Bezirken mehr durchgreifen. Das ist vor allem für die ganz praktische Wahlorganisation wichtig, beispielsweise dafür, Wahllokale nach gleichem Standard mit Stimmzetteln und Wahlkabinen auszustatten und auch die Wahlhelfenden in Berlin einheitlich zu schulen. Auch die Bezirkswahlämter selbst sind durch feste Stellen für die Wahlorganisation gestärkt worden. Insgesamt ein großer Fortschritt, lobt SPD-Innensenatorin Iris Spranger, der über Berlin hinaus wirken könnte.
Unser Landeswahlgesetz wird dadurch zum modernsten in der ganzen Bundesrepublik und wird auch für andere Bundesländer beispielhaft wirken.
Im Gesetz ist auch festgelegt, dass der Landeswahlleiter selbst unabhängig ist gegenüber dem Senat. Grüne und Linke hätten sich allerdings noch mehr Neuerungen gewünscht. Zum Beispiel, dass die Landeswahlleitung künftig vom Abgeordnetenhaus gewählt und nicht wie bisher vom Senat bestimmt wird. Diese Änderungsanträge sind jedoch durchgefallen. Grünen Innenpolitiker Wassily Franco beklagt das.
Es ist daher auch schade, dass Sie unter dem Vorwand der Eilbedürftigkeit keine Vorschläge aus der Sachverständigenanhörung mehr aufgenommen haben. An der Stelle wäre allerdings deutlich mehr drin gewesen.
Am Ende wird das Gesetz mit den Stimmen von CDU, SPD und AfD angenommen. Grüne und Linke enthalten sich. Damit sind die Reformen nach der Pannenwahl von 2021 abgeschlossen. Gerade noch rechtzeitig, denn kommendes Jahr wird ja schon wieder in Berlin gewählt. Jetzt geht es in die praktische Umsetzung, sagt Landeswahlleiter Stefan Bröchler.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Nachdem das Landeswahlgesetz verabschiedet ist, muss die Landeswahlordnung dann jetzt ausgearbeitet werden. Und da müssen diese ganzen Schritte jetzt sozusagen klein in klein operationalisiert werden, dass das auch alles klappt. Und ich bin munter weiter dabei und auch optimistisch. Und ich mache es auch gern für Berlin.
Sagt der Landeswahlleiter Stefan Bröchler. Mit ihm hat Angela Ulrich gesprochen, unsere landespolitische Korrespondentin.
RBB 24 Inforadio Sport.
Eintracht Frankfurt hat sich durch ein 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Tottenham Hotspur eine gute Basis geschaffen für das Rückspiel kommende Woche. Mehr dazu gibt's in einer Stunde nochmal hier bei uns im Programm. Jetzt gucken wir auf den ersten FC Union. Verblüffende 10 Punkte hat er aus den letzten 4 Bundesliga-Partien gegen zumeist deutlich bessere platzierte Teams geholt. Und damit haben die Eisernen den Klassenerhalt jetzt fast schon geschafft. Mit 3 Toren an den Erfolgen beteiligt ist ein lange verschmähter Stürmer, André Illich. Lars Becker hat ihn vor der Partie bei Meister Leverkusen getroffen.
André Illich kommt deutlich verspätet zur verabredeten Medienrunde. Ausgiebige Physiotherapie nach dem Training, intensive Behandlung der zum Glück nicht so gravierenden Knieverletzung vom Wolfsburg-Spiel, die Illich früh zur Auswechslung zwang.
Es ist schon viel besser. Ich habe einen Schlag abgekriegt. Das war ziemlich unangenehm. Ich hatte ein Hämatom am Knie. Ich hoffe, es wird bis zum Spiel wieder gehen. Aber ich weiß es noch nicht.
André Illich, 25, in Belgrad geboren, ausgebildet bei Partizan, ist erst mit einem halben Jahr Verzögerung bei Union sportlich angekommen. Nach Engagements in Lettland, Norwegen und zuletzt beim französischen Topclub Lille kam Illich im Sommer erst am Deadline Day, dem letzten Tag der Transferperiode, nach Berlin und wurde vom damaligen Trainer Bo Svensson komplett ignoriert.
Hart. Vielleicht die schlimmste Phase meiner Karriere. Wenn du nicht spielst und weißt nicht warum, das ist schwierig für den Kopf. Ich habe versucht, normal zu bleiben, im Training und in der Kabine keine Probleme zu machen. Ich war echt wütend. Keiner der Trainer hat mit mir gesprochen. Mit Svensson habe ich kein einziges Mal gesprochen.
Erst unter Steffen Baumgart spielt Illich, unterbrochen nur von einer Knöchelverletzung, regelmäßig.
Ich weiß, was er von mir erwartet. Kopfballduelle, Bälle festmachen, pressen, das mache ich. Und er hat es wahrgenommen. Ich bin echt glücklich, dass er mir die Chance gegeben hat.
Coach Baumgart, früher auch Angreifer, schätzt die Qualitäten seines robusten Zweikampf- und willenstarken Mittelstürmers, die bestens zum Spielstil der Eisernen passen.
Wenn du Stürmer bei Union Berlin bist, dann hast du es vielleicht nicht immer einfach. André hat immer wieder daran gearbeitet, sich dann die Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Und das sind dann nicht viele bei uns, so gut sind wir noch nicht. Viel wichtiger ist aber das Arbeiten gegen den Ball. Deswegen finde ich es gut, dass er da seinen Rhythmus findet. Und dann kommen wir immer mehr in die Situation, dass wir über Flanken zu Torchancen kommen.
Mit Leistung und mit 3 Toren hat der auf all seinen Stationen verlässlich treffsichere Serbe das Vertrauen inzwischen zurückgezahlt. Zuletzt mit dem Siegtor in Freiburg.
Es ist immer schön zu treffen. In meiner Karriere habe ich viele Kopfballtore gemacht. Ein typisches Tor für mich. Und dieses Tor war die Kirsche on top. Das Siegtor zu erzielen, ist wirklich schön.
Lille hat Illich nach Berlin verliehen, weil er wegen eines Wadenbeinbruchs lange ausgefallen war. Union besitzt eine Kaufoption, die bei rund 4 Millionen Euro liegen soll. Illich will sich bei den Eisernen jetzt weiter profilieren und mit dem Team noch so viele Punkte wie möglich holen. Ob er über die Saison hinaus bleibt, ist noch völlig offen.
I like it here, honestly.
Ehrlich, ich bin gerne hier. Gefällt mir sehr gut. Ich mag die Atmosphäre, die Fans, die Bundesliga, den Spielstil. Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht.
We will see. I don't know right now.
Union-Stürmer André Illich vor dem Spiel gegen Leverkusen. Das Wetter für Berlin und Brandenburg: 6, 7 Grad jetzt in Berlin, 7 Grad in Cottbus, 6 in Brandenburg an der Havel. 13 bis 16 sind vorhergesagt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück.
B5 nach Richtung Berlin. In der Ausfahrt Falkensee-Dalgo gibt es Behinderungen wegen einer Ölspur. Im Stadtverkehr Berlin auf der 100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 stadteinwärts, die Einfahrt Schönefeld Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altglienicker Chaussee aus möglich. Rummelsburg, die Nöldner Straße ist zwischen Lück und Stadthausstraße wegen Bauarbeiten bis Anfang nächster Woche gesperrt. In Bohnsdorf ist die Waltersdorfer Straße zwischen Dahme- und Wachtestraße bis zum Nachmittag gesperrt. Dort ist ein Kran im Einsatz. Eine aktuelle Meldung zur S-Bahn. Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, 25 und 26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Wir wünschen gute Fahrt.
20 nach 6.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dörte Naht bin ich, guten Morgen. Wenn man hier zum Frühdienst kommt, morgens um 4, dann geht ein Blick immer auf die Geschehnisse in den USA über Nacht. Was der amerikanische Präsident entscheidet, hat ja weitreichende Auswirkungen, auch hierzulande. Jetzt gerade stehen die Zeichen auf vorübergehende Abrüstung, auch verbal. Tobias Mück hat die Nachrichten dazu.
US-Präsident Trump hat die Ankündigungen der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Die USA erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben in Höhe von 145%. Trump hat für viele andere Staaten angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin entschied sich die EU, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erst einmal ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben. Die US-Regierung muss einen zu Unrecht nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er reiste nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal aus El Salvador in die USA ein. Ein Einwanderungsrichter gewährte ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert die Pläne der künftigen Bundesregierung für die deutschen Grenzen als unwirksam im Kampf gegen illegale Migration. Der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Hüber hat das in den Funke-Zeitungen unter anderem damit begründet, dass die Bundespolizei weder mehr Geld noch mehr Personal bekommen soll. Damit wird sich laut Hüber nichts daran ändern, dass Asylanträge weiter mehrheitlich im Inland gestellt und entschieden werden. SPD-Chef Klingbeil hatte der Bild-Zeitung dagegen gesagt, durch mehr Grenzkontrollen werde es mehr Zurückweisungen geben. Union und SPD wollen die Kontrollen fortsetzen, bis die EU wirksam die Außengrenzen schützt. An den deutschen Grenzen sollen auch Asylsuchende zurückgewiesen werden, in Abstimmung mit den Nachbarländern. Der Europarat hat den Schutzstatus für Wölfe von streng geschützt auf geschützt abgesenkt. Auf Initiative von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern soll der Bundesrat darauf dringen, dass die Entscheidung schnell in deutsches Recht umgesetzt wird. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
209 Wolfsrudel wurden zuletzt bundesweit gezählt. In 13 Bundesländern ist der Wolf inzwischen wieder aufgetaucht. Nachdem die Tierart über Jahrzehnte in Deutschland als ausgerottet galt, haben sich Wölfe wieder ausgebreitet, auch weil sie unter strengem Naturschutz stehen. Doch mit ihrer Ausbreitung wachsen Schäden bei Landwirten oder Schafzüchtern, etwa wenn Wölfe Tiere reißen. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sehen dringenden Handlungsbedarf. Die Bevölkerung auf dem Land sei durch die wachsende Anzahl von Wölfen beunruhigt. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD bereits angekündigt, dass sie den abgesenkten Schutzstatus für den Wolf möglichst schnell übernehmen wollen.
In Werneuchen ist auf dem Gelände des Abfallentsorgers Remondis in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr dem RBB gesagt hat, brennen rund 200 Quadratmeter Plastikmüll, die im Freien lagern. Wegen der Rauchentwicklung sollten die Anwohnerinnen und Anwohner die Fenster geschlossen halten. Gefahr besteht nicht. Die Löscharbeiten können sich noch etwas hinziehen, weil der Müll auseinandergezogen werden muss, so die Feuerwehr. In New York sind bei einem Hubschrauberabsturz 6 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Bürgermeister der US-Metropole mitgeteilt hat, ist der Helikopter in den Hudson River gestürzt. Aus New York, Giselle Uka.
Im Helikopter saß eine spanische Touristenfamilie mit 3 Kindern. Direkt nach dem Absturz waren zahlreiche Einsatzkräfte mit Booten an der Unglücksstelle. 4 der Opfer, die aus dem Wasser gezogen wurden, mussten noch am Unfallort für tot erklärt werden. Die beiden anderen starben nach dem Transport ins Krankenhaus. Die Ursache für den Absturz wird noch untersucht. Zeugen berichten, dass der Hauptrotor sich in der Luft vom Hubschrauber gelöst haben soll.
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Die Hessen kamen im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris-Levallois mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Aktuell sind es in Berlin-Steglitz 6 Grad und in Adlershof 7, in Brandenburg zwischen 6 in Potsdam und 8 Grad in Bestensee. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dorthin Hart im Studio, ich grüße Sie. Der Bodensee hat ganz wenig Wasser. Der März war einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Waldbrandgefahr schon so früh im Jahr hier bei uns in der Region. Was hat das alles für Auswirkungen? Da kann ich drüber reden mit Falk Böttcher, Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie viel zu trocken ist es denn?
Naja, wir kommen aus einem Winter, der insgesamt nur 84% des erwartbaren Niederschlages in Brandenburg hatte. Im März hatten wir nur 30% und im April ist bis auf punktuell, wo mal ein Stäubchen abgetrocknet wurde, noch gar nichts gefallen. Also wir haben im Moment für die laufende Saison schon ein Defizit von etwa 50 Litern, das bei einem Jahresniederschlag in Brandenburg von im Schnitt ungefähr 580 Litern über die ganze Fläche. Und wenn wir das sogar noch einordnen in die Zeit seit 2018, seit diese sehr trockenen Jahre passiert sind, dann fehlt uns ungefähr ein halber Jahresniederschlag.
Jetzt sind Sie ja Agrarmeteorologe. Was bedeutet denn diese Trockenheit jetzt für die Landwirtschaft und ja vielleicht auch für die Gärtner? Saat braucht ja Wasser, um anzugehen.
So ist es, so ist es. Und da sehen wir, dass es durchaus langsam geht, dass also diese Auflaufphase, sagt man dazu, dass dieses Keimen und aus der Erde kommen, dass das langsam passiert. Das ist zum Teil auch in den letzten Wochen relativ kühlen Nachttemperaturen zu verdanken, aber eben auch dem fehlenden Niederschlag. Guckt man jetzt tiefer in die Böden rein, dann muss man sagen, es ist auch wesentlich trockener als normal, aber da wollen wir mal noch ein klein wenig nicht so sehr in Alarmismus verfallen, wenn wir die tieferen Schichten uns angucken und früher hieß es auch mal, Märzenstaub bringt Gold ins Laub, aber da haben wir auch noch einen wechselhaften April danach gehabt und kühler Mai oder Mai kühl und nass bringt füllt den Bauern Scheuer und Fass. Das ist also, da würde ich jetzt mal noch ganz vorsichtig sein, aber die Tendenz, dass es zu trocken ist, die ist deutlich da und man muss sich darauf vorbereiten.
Also ich höre daraus, kann aber durchaus sein, wenn jetzt im April noch ordentlich was fällt und im Mai dann auch, dann könnten sich die Böden auch wieder erholen? Oder?
Naja, die landwirtschaftlichen Kulturen würden dann weniger leiden. Aber der Boden ist weit bis in tiefere Schichten ausgetrocknet. Wir sehen das auch bei bodenfeuchten Unterwäldern insbesondere. Da ist ein sehr, sehr großes Wasserdefizit. Wie gesagt, für die landwirtschaftlichen Kulturen, für die gärtnerischen Kulturen spielt das sich im oberen, ich sage jetzt mal groß gesprochen, Meter ab. Und da kann natürlich ein Niederschlag, wenn er denn kommt, einiges ausgleichen. Aber für Böden, für Grundwasserneubildung und so weiter, da sind diese längerfristigen Prozesse von Bedeutung. Und da sieht es eher kritisch aus.
Welche Folgen hat so eine trockene Phase auch für die Tierwelt, für Insekten, Vögel und so weiter?
Naja, die Frage ist dann der Nahrung, das Finden der Nahrung und entsprechend wird diese Situation nicht dazu beitragen, dass das Angebot üppig ist.
Ja, bei Nacktschnecken würden jetzt viele sicherlich sagen, wenn es von denen weniger gäbe, dann wäre das vielleicht sogar wünschenswert. Aber also trotz Nachtfrösten und Trockenheit sind die auch schon wieder da. Wie halten die das denn alles aus?
Ja, das ist natürlich, die haben ihre Mechanismen, um sich entsprechend schützen zu können. Die haben ihre Bereiche im Boden, wo die dann in eine Ruhephase fallen und aktivieren sich dann wieder, wenn es mal wieder feucht ist. Und da ist es eben auch nicht diese langanhaltende Trockenheit. Die reagieren dann eben auch mal auf diesen Niederschlag, der dann mal 1 oder 2 Millimeter bringt, und dann sind die wieder da.
Ich hab
und
die
freuen sich umso mehr, wenn die frischen Salatpflanzen dann in den Gärten abgeschnurzt werden können, ne?
Ja, zum Leidwesen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Waldbrandgefahr, da nochmal auf was Ernsthafteres zu gucken, die habe ich ja schon erwähnt, in Brandenburg bedeutsam. Wenn es jetzt schon so trocken ist, kann man davon ausgehen, dass es in diesem Jahr mehr Brände geben kann?
Die Trockenheit in den Wäldern, insbesondere in den tieferen Bodenschichten, die ist einfach da, und wir sind im Moment gerade dabei, dass die Krautschicht sich im Wald ausbildet. Das ist auch ein Signal. Hier kann natürlich auch ein Niederschlag und hier können feuchtere Luftmassen auch temporär für Abmilderung sorgen. Aber auch da gilt, was ich vorhin für die Landwirtschaft gesagt habe, hinschauen und beobachten und so wenig wie möglich eingreifen, um dort unproduktive Verdunstung zu verhindern und so weiter. Und wir müssen dafür sorgen, sowohl in der Landwirtschaft wie im Gartenbau wie in der Forstwirtschaft, dass jeder Tropfen Wasser, der in den Boden kommt oder der fällt, dass der auch in den Boden kommt. Das ist natürlich bei den Wäldern ein Thema, weil dann natürlich auch die Bäume eine gewisse Menge an Wasser abfangen. Aber das hilft auch schon in dem Moment, die Waldbrandgefahr etwas zu senken. Und da sind wir also von diesen längerfristigen Prozessen ein klein wenig abgekoppelt. Wenn da mal mehrere Tage ein bisschen Regen fällt, dämpft das die Gefahr schon. Aber sie ist dann doch relativ schnell wieder da, weil der Boden nach wie vor trocken ist.
Falk Böttcher sagt das, und der ist Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Böttcher.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Wiederhören. 6:31 Uhr, die Zeit jetzt. Im Wahlkampf hat die Union damit geworben, Projekte der Ampel bei einer Regierungsübernahme rückgängig zu machen. Bürgergeld, Heizungsgesetz, die Cannabis-Legalisierung waren die Punkte, die da immer wieder genannt wurden. Was hat davon jetzt den Weg in den Koalitionsvertrag gefunden? Das hat sich unsere Hauptstadtkorrespondentin Katja Strippel angeguckt.
Seit Mittwoch kann man schwarz auf weiß nachlesen, welche Gesetze der Ampel, die schwarz-rote Koalition, tatsächlich rückgängig machen will. Der wohl künftige Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte die enttäuschten Reaktionen von Wählerinnen und Wählern offenbar schon eingepreist, als er bei der Pressekonferenz mit seinen neuen Regierungspartnern sagte:
Wenn Sie den Text lesen, werden Sie vieles von dem, was Sie vermutet haben, nicht finden, und vieles, was Sie nicht vermutet haben, finden.
Einige Wahlkampfschlager der Union sind entweder gar nicht oder nur noch in abgeschwächter Form dabei. CDU und CSU hatten ja beispielsweise angekündigt, die umstrittene Teillegalisierung von Cannabis wieder zurückzunehmen. Aber im Koalitionsvertrag wird nur eine Evaluierung des Gesetzes im kommenden Herbst angekündigt. CSU-Chef Söder:
Cannabis sind wir sehr gespannt, setzen auf eine ergebnisoffene Prüfung. Die zuständigen Ministerien sind alle bei der Union.
Anders sieht das beim Bürgergeld aus. Da wird eine SPD-Ministerin oder ein SPD-Minister dafür zuständig sein. Die Leistung, von der CDU-Chef Merz im Wahlkampf noch gesagt hatte, sie gehöre in die Mottenkiste der Sozialpolitik, zu einer Grundsicherung umzubauen. Wer ab April als Kriegsflüchtling aus der Ukraine nach Deutschland kommt, der soll aus dem Kreis der Empfänger ausgeschlossen werden. Stattdessen sollen diese Menschen Leistungen für Asylbewerber beziehen können, die niedriger sind. Auch beim größten Aufreger der letzten Legislaturperiode, dem Heizungsgesetz, schafft die neue Koalition Fakten. Es soll tatsächlich gestrichen und durch ein neues Gebäudeenergiegesetz ersetzt werden. Union und SPD stellen im Koalitionsvertrag allerdings klar, dass sie die Sanierungs- und Heizungsförderung fortsetzen wollen. Aber die gesetzlichen Vorgaben dafür sollen technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Bei der im Wahlkampf versprochenen Renaissance der Atomkraft kann die CSU nicht liefern. Die Worte
Kern oder Atomkraft tauchen kein einziges Mal im Koalitionsvertrag auf. Da steht lediglich, dass die Fusionsforschung stärker gefördert werden soll. Und wörtlich, der erste Fusionsreaktor der Welt soll in Deutschland stehen. Noch in diesem Jahr wollen Union und SPD eine Kommission einsetzen, die Vorschläge zu einer Reform des Wahlrechts machen soll. SPD-Chef Klingbeil sagte am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags, alle hätten Kompromisse machen müssen und sich von liebgewordenen Projekten verabschieden müssen.
Das musste die Union tun, das musste die SPD tun. Und wir waren uns klar, wir werden uns künftig nicht alles leisten können. Wir müssen priorisieren.
Vieles im neuen Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Und genau da setzt die Kritik von einem Mitglied der alten Ampelparteien an. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnt.
Wo CDU und SPD jetzt anfangen mit Blick auf die Finanzen, ist genau der Fehler, den die Ampel in ihrer Regierungsbildung auch gemacht hat. Und wenn man das addiert, was da jetzt schon an Steuersenkungen geplant ist, dann geht die Rechnung jetzt schon hinten und vorne nicht auf.
Sagt die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge zu den Plänen der schwarz-roten Koalition. Katja Strippel berichtete aus unserem Hauptstadtstudio.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Donald Trump stellt gerade ziemlich viel auf den Kopf, was eigentlich nicht auf den Kopf gestellt gehört, denken sich viele. Aber dort, wo die Zollpolitik Trumps neue Gräben aufreißt zwischen den USA und bisherigen Partnern, bringt sie an anderer Stelle bisherige Konkurrenten dann näher zusammen. Zum Beispiel China und die Europäische Union beim bislang hochsensiblen Thema E-Autos. Christoph Kober aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich das angeguckt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was genau passiert denn da gerade?
Also China und die Europäische Union versuchen den Streit über EU-Zölle auf chinesische E-Auto-Importe beizulegen und stattdessen stärker im Sinne offener Märkte zusammenzuarbeiten. So kann man es zusammenfassen. Ende März war der EU-Handelsminister Sefcovic bei Chinas Handelsminister Wang und nun berichtet das Handelsblatt, was beide besprochen hätten. Und das ist nämlich Folgendes. Anstatt Zöllen zwischen knapp 8% und 35%, die derzeit gelten für chinesische E-Auto-Importe, will die EU Mindestpreise festlegen, zu denen die Chinesen ihre Autos dann in Europa verkaufen. Der Vorteil wäre, die chinesischen Autobauer würden die Differenz zwischen ihrem ursprünglichen Dumpingpreis und dem vereinbarten Mindestpreis dann selber behalten, anstatt dass die EU dafür eben die Hand aufhält und Zölle kassiert. Gleichzeitig wären die EU-Hersteller vor unlauterem Wettbewerb geschützt, heißt es. Und darüber hinaus strebt die Europäische Union an, dass chinesische Autohersteller in Europa produzieren mit eigenen Werken, sodass eben auch Zulieferer hier profitieren könnten.
Und wie stehen die Erfolgschancen für dieses Modell?
Naja, wenn man auf die Mindestpreise schaut, dann so mittelgut. Auf dieses Mindestpreismodell hat die EU schon vor gut 10 Jahren gesetzt bei den Solarmodulen, die aus China gekommen sind, mit denen die Chinesen ja die europäischen Wettbewerber unter Druck gesetzt hatten. Und de facto hat das nicht funktioniert. Die Bescheinigung über diese Mindestpreise hätten die chinesischen Handelskammern selbst ausgestellt, heißt es. Und die europäischen Behörden seien mit der Kontrolle nicht nachgekommen. Also wenn man das machen will, dann muss man es anders und besser angehen.
Jetzt ist heute der spanische Ministerpräsident Sanchez in Peking bei Staats- und Parteichef Xi. Wie ist dieser Besuch zu sehen vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse?
Also er ist der erste Regierungschef, der nach Trumps Zollentscheidung nach China reist. Dieser Termin ist schon lange geplant gewesen, bekommt nun aber eben eine besondere Note. Denn Sanchez ist innerhalb der EU einer der stärksten Befürworter der Abschaffung europäischer Zölle auf E-Autos und einer Öffnung des europäischen Marktes für die Chinesen. Insofern sind manche auch ein bisschen besorgt, dass er in Peking quasi alle Vorbehalte der EU über Bord schmeißen könnte. Aus Madrid heißt es aber auch, der Besuch sei mit Brüssel abgestimmt und Sanchez spreche für Spanien und nicht die EU.
Wie ist denn eine etwaige Annäherung der EU an China insgesamt einzuschätzen?
Die ist sinnvoll, sagen Experten. Wenn die beiden globalen Volkswirtschaften Nummer 2 und 3 entsprechend enger zu kooperieren. Allerdings, China müsse strukturelle Änderungen auf den Weg bringen, mehr Importe erlauben, die Diskriminierung ausländischer Unternehmen beenden, sich erklären, weniger nach Europa zu exportieren. Danach sieht's im Moment aber auf breiter Front nicht aus.
Christoph Kober sagt das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Heute gibt's viele Wolken, wenig Sonne, vielleicht sogar ein paar kurze Schauer bei 13 bis 16 Grad. Im Moment haben wir so 6, 7 Grad in Berlin, 7 Grad in Frankfurt oder 6 in Potsdam.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Dreieck-Spreeau und Freienbrink liegen Gegenstände auf der Straße. B5 Nauen Richtung Berlin. In der Ausfahrt Falkensee-Dalgo gibt es Behinderungen wegen einer Ölspur. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck-Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 Stadt einwärts. Die Einfahrt Schönefeld Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altglienicker Chaussee aus möglich. In Bohnsdorf ist die Waltersdorfer Straße zwischen Dahme- und Wachtelstraße bis zum Nachmittag gesperrt. Dort ist ein Kran im Einsatz. Eine aktuelle Meldung zur S-Bahn. Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, 25 und 26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Außerdem entfällt die S5 bis 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord.
20 vor 7.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dörte Naht bin ich. Guten Morgen. Die EU kann jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Der Zorn von US-Präsident Donald Trump scheint erstmal verflogen. Den kriegt dafür China umso mehr zu spüren. In Peking greift man im Zollstreit unterdessen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. US-Filme gibt's in den Kinos erstmal seltener zu sehen. Tobias Mögg beginnt die Nachrichten mit dem Neuesten zu den Zöllen.
US-Präsident Trump hat die Ankündigung der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Die USA erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben in Höhe von 145%. Trump hat für viele andere Staaten angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin entschied auch die EU, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erst einmal ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben. Die USA dürfen Truppen am Panama-Kanal stationieren. Das sieht ein neues Abkommen zwischen beiden Ländern vor. Laut Panama ermöglicht es den US-Streitkräften, Schulungen, aber auch militärische Übungen rund um den Kanal abzuhalten. Richtige Militärstützpunkte sind aber weiter ausgeschlossen. Trump hat in den vergangenen Monaten wiederholt damit gedroht, dass die USA wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen. Die künftige schwarz-rote Bundesregierung hat angekündigt, die wichtigsten Maßnahmen aus ihrem Koalitionsvertrag bis zum Sommer umzusetzen. CDU-Generalsekretär Linnemann hat im ZDF ein Sofortprogramm für die ersten 10 bis 12 Wochen in Aussicht gestellt. Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
Linnemann verspricht auch, dass Union und SPD weniger streiten werden als die Ampel. Gerade in der Steuerpolitik lagen beide Seiten während der Koalitionsgespräche aber weit auseinander. Und das wirkt noch nach. Die SPD wollte eigentlich Topverdiener und Leute mit großem Vermögen stärker in die Pflicht nehmen. Aber die Union hat durchgesetzt, dass es generell keine Steuererhöhungen geben soll. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD spricht sich dafür aus, dass es bei den Verabredungen bleibt. Zuvor hatte SPD-Chefin Esken erkennen lassen, dass sie eine stärkere Belastung hoher Einkommen nach wie vor für denkbar hält.
Kriminelle Banden erbeuten über Scheinfirmen jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. Nach Recherchen des RBB gründen Betrüger Scheinfirmen und melden bei den Krankenkassen Beschäftigte an, die es gar nicht gibt. Die Firmen zahlen dann keine Sozialversicherungsbeiträge, beantragen aber trotzdem Sozialleistungen wie die Erstattung von Krankengeld für die Scheinbeschäftigten. Die Schäden dadurch gehen in die Millionen. In Berlin wird heute Abend die Stadtbahnstrecke zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz gesperrt. Ab 22 Uhr fahren dort für gut 10 Tage keine S-Bahnen mehr. Michael Ernst, RBB 24.
Die Deutsche Bahn erneuert auf der Stadtbahn die Gleise zwischen Ostbahnhof und Jannowitzbrücke. Betroffen sind die S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9. Zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz fahren Ersatzbusse. Außerdem empfiehlt die Bahn, auf den Regionalverkehr und die U-Bahn auszuweichen. Die S3 fährt ab heute Abend und bis zum 5. Mai außerdem nicht zwischen Rahnsdorf und Erkner, weil mehrere Weichen ausgetauscht werden. Auch hier fahren Ersatzbusse.
Die letzte Sperrzone wegen der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg soll heute enden. Dabei geht es um die Maßnahme der EU für ein Gebiet im Umkreis von 6 Kilometern um Hönow. Die andere Überwachungszone in einem 10 Kilometer Umkreis ist schon Ende Februar aufgehoben worden. Deutschland gilt seit März offiziell wieder als frei von der Seuche. Die Viruserkrankung ist Anfang Januar nach mehr als 35 Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland aufgetreten. Betroffen war eine Wasserbüffelherde. In Brüssel treffen sich heute die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Es geht um weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland. Großbritannien hat schon ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Die Regierung in London denkt offenbar auch darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken. Die Soldaten könnten laut einem Bericht des Telegraph bis zu 5 Jahre in der Ukraine stationiert werden und helfen, die Armee dort neu aufzustellen. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Die Hessen kamen im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris Levallois mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr, rbb24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Fürstenwalde West und Fürstenwalde Ost liegt Holz auf der Straße. 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht, ich grüße Sie. Die von US-Präsident Trump angedrohten Zölle haben in den vergangenen Tagen ja weltweit heftige Schwankungen auf den Aktien- und Finanzmärkten ausgelöst. Dann hat Trump nun entschieden, vielen Staaten 90 Tage lang eine Pause von bestimmten Zöllen zu gewähren. Nur gegenüber China verschärft er den Kurs. 145% Steuern will Trump da verhängen, Zölle. Was bedeutet die US-Zollpolitik für Verbraucher und Anleger in Deutschland und Europa? Darüber haben wir am Abend gesprochen in unserem Dialogformat Mitreden, Deutschland diskutiert. MDR-Aktuell-Reporterin Ulrike Köhler fasst einige Aspekte zusammen.
Deutsche Unternehmen fürchten um ihre Absatzmärkte, Kleinanleger um ihre Aktienanlagen. Und wie sich der Handelsstreit auf die Geldbeutel jedes Einzelnen auswirkt, ist noch völlig unklar. Auch wenn Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden für Verbraucher erstmal vorsichtig Entwarnung gibt.
Die Produkte, die wir jetzt nicht mehr in den USA absetzen können, müssen irgendwo hin. Und ein Teil davon wird sicherlich auf den deutschen Markt dann landen und hier tendenziell einen Preisdruck nach unten auslösen. Hinzu kommt China, die werden ja auch zusehen, dass sie neue Märkte erschließen. Das heißt, die Sorge, also aus Sicht der deutschen Industrie, ist dann eben, dass chinesische Waren den europäischen Markt überschwemmen werden. Und das würde dann halt hier zu Preissenkungen führen.
Hörer Herr Ahmed aus Köln sieht asiatische Länder in der Produktentwicklung weit vorn und schlägt deshalb vor, Handelspartner verstärkt dort zu suchen.
Warum nicht stärkere Bündnisse eingehen? Mit China, mit Indien, mit Taiwan oder Vietnam, dass wir quasi auch unsere Forschung da besser zurechtlegen sollten oder die Weichen dahin legen sollten.
Thomas Niederschweiberer aus München und Miguel Sova aus Wittenberg geben allerdings zu bedenken, dass die Demokratie in einigen asiatischen Staaten auf tönernen Füßen stehe.
Asien ist ja vor allem China und Indien. Und das sind ja beides Länder, die weder unsere Werte teilen, noch die in irgendeiner Weise zuverlässiger sind als die USA.
China ist ja ein autokratischer Staat, der die Wirtschaftspolitik auch benutzt für machtpolitische Zwecke.
Jens Katzek vom Automotive Cluster Ostdeutschland setzt darauf, Handelspartner auch nach ihrer politischen Zuverlässigkeit zu bewerten und damit auch eine Verbesserung der Situation herbeiführen zu können.
Ich glaube ehrlich, dass die Chinesen gerade stärker auf Europa sich zubewegen werden. Das wiederum könnte eine Chance auch sein für den Ukraine-Konflikt. Denn dort haben die Chinesen sich in der Vergangenheit sehr stark auf Russland zurückgezogen. Wenn die jetzt sagen, wir müssen mit Europa besser zusammenarbeiten, dann können die Europäer auch sagen, ja, machen wir gerne. Aber das bedeutet auch, sagt den Russen, die sollen endlich aus der Ukraine raus.
Neben den Auswirkungen auf den Handel weltweit hatten die Entscheidungen von US-Präsident Trump auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanz- und Aktienmärkte, merkt Hörer André Heinze aus Berlin an.
Das, was da gerade an den Märkten passiert, ist nicht real. Hat Trump vielleicht da irgendwie auch seine Finger mit drin? Der Mann ist natürlich auch Unternehmer, der ist nicht nur Präsident. Man kann es ihm nicht nachweisen, aber es macht ja Sinn, so zu spielen.
Finanztipp Anlageberaterin Nadine Graf rät trotz der aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten zu Ruhe.
Wenn ich breit gestreut investiere, zum Beispiel über einen Aktien-ETF, das ist relativ günstig. Ich habe auch eine breite Streuung da drin, das heißt, ich habe Aktien aus der ganzen Welt drin. Und das dann auch möglichst langfristig, also mindestens 15 Jahre sagen wir immer dafür, damit sich eben solche Schwankungen, wie wir jetzt gerade sehen, die auch sehr dramatisch ausfallen können, damit sich das Depot davon wieder erholen kann.
Wie sich letztendlich die Entscheidungen von Donald Trump auf Deutschland und Europa auswirken, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Ob und wann Trump Deutschland und Europa mit weiteren Zöllen belegt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.
Reporterin Ulrike Köhler berichtete über Mitreden, unsere Dialogsendung zum Thema Dealen, Drohen, Eskalieren. Wie hart trifft uns Trumps Zollkrieg? 6:49 jetzt. Marode Brücken gibt's in Deutschland bekanntermaßen zuhauf. Für große Aufregung sorgt die Sperrung der A100 in Berlin. Aber auch kleinere Brücken verursachen große Probleme. Vor allem der Nordosten Brandenburgs wird jetzt abgehängt. Also die Bahnstrecke über Bernau Richtung Uckermark und Stettin. Grund auch da eine marode Brücke in Berlin-Buch. Dort steht die dringende Sanierung schon lange an. Jetzt wird an der Signal- und Sicherheitstechnik gebaut. Heißt, Fahrgäste müssen sich bis Ende Mai auf gravierende Einschränkungen einstellen. RBB-Reporter Stefan Kunze hat sich unter anderem in Bernau umgehört.
Wenn man überlegt, wie alt die Brücken sind, guck mal, die wurden im Krieg gebaut. Und da sind Panzer auch hier gefahren mit Züge und alles. Aber irgendwann sind die mal marode.
Für diesen Bernauer steht fest, ist marode, muss gemacht werden.
Das bleibt dann halt übrig. Ist doch besser, als wenn es so ist wie die Brücke, die hier eingestürzt ist. Oder jetzt die Autobahnbrücke.
Auch Christoph Günther hat Verständnis.
Naja, muss doch repariert werden, oder? Also, dann fällt sie eben aus. Die Bahn wird sich schon was einfallen lassen, wie sie das zumindest halbwegs ausgleichen kann, ob das ein Schienenersatzverkehr ist oder was auch immer.
Und das hat sich die Bahn einfallen lassen, einen umfänglichen Schienenersatzverkehr.
Die RE3 ist betroffen, die RB24 ist betroffen. Die müssen natürlich alle komplett im Schienenersatzverkehr ersetzt werden,
sagt Thomas Schirmer vom Fahrgastverband Pro Bahn Berlin-Brandenburg und fügt hinzu, auch ein Ausweichen auf die S-Bahn ist nicht ohne weiteres immer möglich.
Die S-Bahn ist zum Teil auch betroffen. Deswegen ist auch für die S-Bahn ein teilweise Ersatzverkehr eingerichtet.
Im Klartext, Fahrgäste sollten vor Fahrantritt also besser gucken, was denn wann überhaupt fährt. Für viele Pendler im Barnim und der Uckermark, die auf die Regionalbahn angewiesen sind, wird es unangenehm werden. Zum Beispiel Julien und Leonie in Eberswalde.
Das ist natürlich sehr hinderlich, weil ich muss zum Beispiel zum Martin-Gropius-Krankenhaus und das ist natürlich für mich ein kleiner Umweg.
Ich finde das richtig beschissen, um ehrlich zu sein, weil ich hier meine Tochter habe, ich sie gerne sehen möchte und das denn nur noch über Umwege funktioniert.
Silvia Knopf aus Bernau kennt Ausfälle bei der S2 oder der Regionalbahn und weiß,
man muss sich total mehr Zeit nehmen, um an die S-Bahn dort in Ahrensfelde zu kommen oder mit dem anderen Regio, der über Blumberg fährt, muss ich sehen, wie ich da mich jetzt umorientiere. Ich habe Zahnarzttermin in Berlin, muss regelmäßig nach Pankow.
Allein aus Panketal pendeln täglich 8.000 Einwohner Richtung Berlin. Aus Bernau sind es 14.000. Zugleich pendeln 8.000 Berufstätige aus der Region nach Bernau, so Stadtsprecherin Nancy Kersten-Köhn. Viele würden nun auf das Auto ausweichen, erwartet sie.
Wir merken denn den Druck gerade in der Rush-Hour morgens und am Nachmittag. Das merkt man natürlich in so Städten wie bei uns hier in Bernau.
Die Bundesnetzagentur hatte letztlich entschieden, dass eine Verschiebung der Baumaßnahme, um mehr Vorlauf zu haben, unverhältnismäßig gewesen wäre. Nun müssen nicht nur Pendler und Reisende erheblich mehr Zeit und Umwege auf sich nehmen. Auch die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ist betroffen. Sie lässt ihre Züge in Eberswalde warten. Während der Baumaßnahme ist das Bahnwerk nun umständlich erreichbar, so Lars Gerke, der Geschäftsführer der ODEC.
Normalerweise sind es 45 Kilometer pro Richtung. Das heißt, wir führen unsere Fahrzeuge normalerweise von Berlin-Gesundbrunnen oder Berlin-Lichtenberg ab, dann nach Eberswalde. Jetzt fahren wir fast das Zehnfache. Wir sprechen hier von 500 Kilometern Umleiterstrecke, nämlich dann von Berlin kommend über Stralsund, über die Ostsee quasi und dann wieder Richtung Süden nach Eberswalde zur Zuführung.
Ob ODEC, Pendler, Probahn oder die Kommunen in der Region, alle hoffen, dass die Bauarbeiten pünktlich abgeschlossen werden durch die Bahn, so auch Bernaus Stadtsprecherin Kersten Köhn.
Zum einen, um den Verkehrsdruck aus den Straßen wieder rauszubekommen, zum anderen auch, es beginnt jetzt die Veranstaltungszeit mit dem schönen Wetter, sind in den ganzen Ortschaften überall Festivitäten geplant, auch bei uns in Bernau das Hussitenfest, und da brauchen wir den ÖPNV. Und deshalb drücken wir uns die Daumen, dass alles fristgerecht und zeitgerecht läuft.
Sagt Bernaus Stadtsprecherin Kerstin Kühn im Beitrag von unserem Reporter Stefan Kunzer.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die tragische Geschichte von Romeo und Julia ist die berühmteste Liebesgeschichte der Welt. Auf allen großen Bühnen wurde das Shakespeare-Stück schon erzählt. Im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg als erfolgreiches Musical zum Beispiel. Seit gestern wird die Geschichte der beiden Liebenden dort aber auch ganz neu erzählt, nämlich aus der Perspektive von Julias Amme. Meine Kollegin Silke Mehring hat die Premiere von Die Amme besucht.
Wenn die Amme in diesem Stück irgendetwas nicht tut, dann ist es, ihren Mund zu halten. Und das ist auch gut so, denn diese Frau hat was zu erzählen. Die wahre Geschichte von Romeo und Julia oder sowas in der Art, die stammt nämlich gar nicht von William Shakespeare, der schnappt sie hier nur auf. Als imaginärer Zuhörer, dem die Amme ihre Version von den beiden Liebenden aus verfeindeten Familien quasi in die Feder diktiert.
Nun gut, William. Um das Geschehene zu verstehen, müsst ihr wissen, weshalb die beiden Häuser so zerstritten waren.
Und dann legt sie los, die Amme, in einer atemlosen One-Woman-Show vor minimalistischer Kulisse. Nur eine getäfelte Wand mit ein paar Holztischen und Stühlen davor, die von Lichtkegeln erleuchtet werden. Darüber eine Galerie, auf der 5 Musiker mit ihren Instrumenten sitzen. Das ist schon das ganze Bühnensetting. Aber die Amme macht es sich mit Leib und Seele zu eigen.
Das sind die Hormone.
Die Amme, das ist Steffi Irmen. Kein Wunder, dass sie als Spin-off von Romeo und Julia ein eigenes Musical bekommen hat. Die Frau ist eine Naturgewalt. Sie bespielt die Bühne mit allem, was sie hat. Überbordende Spielfreude, Wahnsinnsstimme, phänomenale Präsenz und schelmischen Witz, mit dem sie die selbsterzählte Geschichte von Romeo und Julia gleichsam ironisch kommentiert.
Sie ist es, meine Göttin, meine Liebe. Oh, wie sie auf die Hand die Wange lehnt. Wäre ich der Handschuh doch auf dieser Hand, dann fühlte ich ihre Wange. Ich dachte, das Klatschen einer Hand kannst du haben, mein Freund.
Mit weißer Haube und ausgestelltem Rock hüpft die Amme mal irre komisch wie ein Teletubby über die Bühne. Dann wieder stemmt sie die Hände kraftvoll in die Hüften und dreht sich keck im Kreis.
Ich kann meinen Herzschlag hören. Keiner wird mich zerstören. Ich bin am Leben.
Die mitreißenden Songs sind die größten Hits aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Darunter alte Rosenstolz-Songs, durch die auch der Geist der kürzlich verstorbenen Anna R. über dem ganzen Musical-Abend liegt. Die Amme ist ebenso überdreht wie urkomisch, so kraftvoll wie traurig.
Bevor der Frühling kommt, regiert der Winter, haben schwarze Nacht.
Dass die zweite Musical-Hälfte ein bisschen von der Romeo und Julia Love Story abschweift, geschenkt. Dass es kein opulentes Bühnenbild gibt, geschenkt. Die Amme ist einfach eine Wucht.
Findet unsere Kulturreporterin Silke Mehring.
Morgen im RBB 24 Inforadio.
Ein Krieg, der nicht endet. Ein Aggressor, der nicht nachgibt. Und ein Partner, der plötzlich zögert. Während die Ukraine ums Überleben kämpft, sucht der bisherige Hauptverbündete USA die Nähe zu Moskau. Wird Kiew fallen gelassen oder gibt es noch Hoffnung auf einen gerechten Frieden? Fragen an Oleksiy Makeyev, den Botschafter der Ukraine in Deutschland. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Matthai fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Ein runder Genuss. Herzhaft lecker. Mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg, 6, 7 Grad jetzt im Moment in Berlin, 6 Grad in Brandenburg an der Havel und 6 auch in Potsdam. 13 bis 16 sind für heute vorhergesagt und es kann tatsächlich im Verlauf auch mal ein paar kurze Schauer geben heute.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Dreieck-Spreeau und Niederlehme liegen Spanngurte auf der linken Spur. In Berlin beginnt langsam der Berufsverkehr. Viel Verkehr schon auf der Stadtautobahn zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Hohenzollern-Damm in beiden Richtungen. Auf der Seestraße ab Müllerstraße Richtung Westhafen und auf der Treskow-Allee ab Karlshorst Richtung Wuhlheide. A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 stadteinwärts, die Einfahrt Schönefeld Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Eine Meldung noch zur S-Bahn. Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, 25 und 26 mit Verspätungen und auch Ausfällen rechnen.
7 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorthin bin ich. Guten Morgen. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte, so sagt man das ja. Und das kann auch im Zollstreit stimmen, denn das besonders betroffene China sucht nach Alternativen, verhandelt mit Saudi-Arabien und auch mit der EU soll es wohl Gespräche geben. Den aktuellen Stand des Zollstreits hat Tobias Mück in den Nachrichten.
US-Präsident Trump hat die Ankündigung der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Laura Jahnke.
Die EU sei zu Vergeltungsmaßnahmen bereit gewesen, habe sich aber anders als China entschieden, sich zurückzuhalten. Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle verhandeln. Eine Chance geben.
Die US-Regierung muss einen zu Unrecht nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er reiste nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal aus El Salvador in die USA ein. Ein Einwanderungsrichter gewährte ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung. SPD-Chef Klingbeil erwartet, dass unter der neuen Bundesregierung mehr Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden als unter der Ampelkoalition. Er sagte der Bild-Zeitung, dass es mehr Grenzkontrollen geben werde und damit auch mehr Zurückweisungen. CDU-Chef Merz und er seien sich einig, dass das in Abstimmung mit den europäischen Partnern passiere, so Klingbeil. Die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich dagegen skeptisch. Der Vizevorsitzende Hüber sagte den Funke-Zeitungen, durch dauerhafte Grenzkontrollen könnten die Flüchtlingszahlen, so wörtlich, nicht überdeutlich reduziert werden. Laut Hüber ist auch fraglich, ob die geplante Zurückweisung von Asylantragstellern an der Grenze völker- und europarechtlich überhaupt zulässig ist. In Berlin wird ab heute die marode Ringbahnbrücke abgerissen. Die Arbeiten an der Brücke auf der A100 sollen am Mittag beginnen. Mario Bartsch, RBB 24.
Über eine Kamera der Autobahn GmbH kann live verfolgt werden, was am Dreieckfunkturm genau passiert. Der Abriss soll bis zu 10 Tage dauern. Anschließend muss noch der Strom für die S-Bahn wieder installiert werden. Die Ringbahnbrücke am Dreieckfunkturm ist seit Mitte März in Richtung Norden für den Autoverkehr gesperrt.